Banal Digital. Dies Musikupdate mit der Eileen Azzola.
Herzlich willkommen zu der ersten Folge von Banal Digital, einem digitalen Musikupdate. Diese Woche tauchen wir zusammen in die Welt der Musik ein. Bis und mit Freitag gibt es jeden Abend ab der 8. eine neue Folge hier live auf Radio Monot, aber auch zum Nachhören unter radiomonot.ch und auf Streamingdienste wie Spotify und Apple Music. Aber um was geht es denn eigentlich? Die Musikwoche die ist im Rahmen von meiner Bachelorarbeit an der Fachhochschule Graubünden entstanden. Und die letzten paar Wochen und Monate, da habe ich mich vertieft mit der Digitalisierung von der Musikvermarktung auseinandergesetzt. Weil ganz ehrlich, kommt ihr noch mit? Die Musikindustrie die hat sich ja so verändert in den letzten Jahrzehnten. Und weil ja jetzt Sommerferien sind, man vielleicht nicht ganz so viel zu tun hat, wie es sonst jeweils, und man vielleicht auch etwas möchte dazulernen, habe ich gedacht, schaffen wir diese Geschichte jetzt zusammen diese Woche mit folgenden Themen auf.
Geschichte von der Schallplatte zum Streaming. Konzerte. Prostitution in der Musik. Musikvermarktung. Ist die Ära Radio zu Ende? TikTok. Hype oder Zukunft? Hits. Heute. Versus früher.
So viel zu einem kleinen Überblick, was die Woche bei Banal Digital läuft. Und jetzt starten wir in die erste Folge mit der Geschichte der Musikvermarktung.
Kontext.
Es heisst ja oft, die Musik gibt es seit dem Anfang der Menschheit. Die Musikindustrie und die ganze Vermarktung rundherum die ist aber erst viel später entstanden. Wir befinden uns im 18. Jahrhundert, am Ursprung der Musikvermarktung. Damals ist das Barockzeitalter um 1750 ins Ende gegangen und die Klassikepoche in der zweiten Jahrhunderthälfte aufgekommen. Komponisten wie ein Wolfgang Amadeus Mozart, ein Ludwig van Beethoven oder ein Johann Sebastian Bach haben die ersten Schritte in der Kommerzialisierung der Musik gemacht. Sie haben Musik komponiert, Noten gedruckt und auf Musikreisen ihre Stücke beworben. Der Haken: Nur sehr wohlhabende Menschen sind überhaupt in der Lage, zum Reisen, Konzert besuchen und Musik auch zu konsumieren. Im 19. Jahrhundert sind darum weitere Vermarktungsmöglichkeiten aufgekommen, auch für die breitere Öffentlichkeit. Ein Beispiel mit Printmedien. Die besagten Notenblätter die sind Zeitungen beigelegt worden, in der Hoffnung, mehr Leute zu erreichen. Mit Erfolg. Die Kombination Musik mit musikalischer Untermalung hat den Zeitungsverkauf so angekurbelt, dass gewisse Zeitungen in jeder Sonntagsausgabe ein Notenblatt beigelegt haben. Im 19. Jahrhundert war übrigens auch die Geburtsstunde des ersten massentauglichen Tonträgers. Im 1877 hat Thomas Alva Edison den Phonograph entwickelt. Ein Audiorekorder, der durch seine zylindrischen Walzen Schall aufnehmen und wiedergeben kann. Schlussendlich hat aber erst die Weiterentwicklung des Phonograph Musik zum Massenkonsumgut gemacht. Und zwar die Schallplatte im 1887. Durch die Erfindung von Emil Berlin hat plötzlich jeder Zugang zu der Musik gehabt. Zuerst Schellack, dann die Vinylschallplatte, wie man es heute kennt. Die Schallplatte war übrigens auch ein wichtiger Faktor für den Erfolg von Musiklabels. Das hat Emil Berliner wahrscheinlich geschmückt und 1888 die weltweit erste Plattenfirma American Gramophone gegründet. Die Herstellung einer Schallplatte hat damals viel Geld gekostet, was sich nicht jeder hätte leisten können. Das hat aufkommende Musiklabels in Karten gespielt, die eben genau die nötigen Ressourcen und das Know-how hatten. Und auch wenn sich Musiklabels an der Schallplatte das erste goldige Näschen verdient haben, auch sie haben in der Musikgeschichte etwa die noch unten durch müssen. Zum Beispiel mit dem Aufkommen vom Radio im 20. Jahrhundert. Das Rundfunkzeitalter ab den 1920er haben bei den Musiklabels für radikale Umsatzeinbrüche gesorgt. Plötzlich hat das Radio den Takt angegeben und Musik ist nur noch erfolgreich geworden und in die Charts gekommen, wenn der Titel oft im Radio gespielt worden ist. Die Reichweite für Künstlerinnen und Künstler ist durch den Rundfunk viel, viel grösser geworden. Und wenn man Glück hatte, ist man plötzlich landesweit oder gar weltweit berühmt gewesen. Der Einfluss vom Radio auf die Musikindustrie hat erst in den 1950er durch das Fernsehen übertroffen werden.
Der Fernsehboom, der hat auch beim Radio die Umsätze stagnieren lassen. Plötzlich hat es einmal mehr ganz neue und audiovisuelle Vermarktungsmöglichkeiten gegeben. Es sind Werbeformate wie Live-Shows und Live-Auftritte entstanden, wo Musik vorgestellt und beworben worden ist. Die wahrscheinlich bekannteste Musiksendung weltweit ist mit MTV am 1. August 1981 ins Kabel-US-Fernsehen gespissen worden.
Ladies and gentlemen, rock and roll.
This is it. Welcome to MTV Music Television, the world's first 24-hour stereo video music channel.
Nebst neuen Formaten in der traditionellen Musikvermarktung bei den Medien hat sich parallel auch der Tonträgermarkt weiterentwickelt. Es hat Kassetten oder im 1982 CDs gegeben, wobei mit letzterem die goldige Zeit vom Tonträgermarkt angefangen hat. Bis Mitte der 90er haben die CDs ein jährliches Wachstum von rund 20% angelegt und bis zum Höchstwert im Jahr 2000 mit weltweit 2,4 Milliarden verkauften CDs. Mit dem Internet und der Digitalisierung hat sich die Art und Weise der Musikvermarktung dann drastisch verändert. Gefolgt ist eine jahrelange Krise, weil die Musikindustrie sich lang geweigert hat, mit auf den Internetboom zu kumpen. Eine von diesen vielen Krisen hat sicher auch das MP3 verursacht. Das Audioformat hat mit der massenhaften Online-Verbreitung von Musik die Zeit von illegalen File-Sharing-Plattformen wie Napster oder LimeWire gestartet. Statt teure CDs haben sich die Leute lieber kostenlos und illegal die Musik heruntergeladen. Nach jahrelangem Rechtsstreit sind die Plattformen irgendwann geschlossen worden. Erst Apple hat es im 2003 mit dem iPod und dem zugehörigen Musikshop iTunes vorgemacht und zeigt, wie es geht, mit MP3 legal viel Geld zu verdienen. Heutzutage sind vor allem Streamingdienste wie Spotify, Apple Music oder YouTube, soziale Medien oder auch Kurzvideo-App wie TikTok wichtige Vermarktungstools für die Musik. Inwiefern, dann nehmen wir in einer anderen Folge diese Woche ein bisschen genauer unter die Lupe. Im zweiten Teil dieser Folge reden wir jetzt über einen Tonträger, der die letzten Jahre wieder richtig in Fahrt gekommen ist, die Schallplatte. Ich wollte wissen, wie es zu dem Hype denn überhaupt gekommen ist und ob es vielleicht auch ein Revival für Kassetten und CDs geben könnte und bin darum kurzerhand in Vinylpunkt gegangen. Das ist eine der vier Plattenläden hier in Schaffhausen.
So, jetzt gehe ich rein. Hoi, bist du der Peter?
Ja, hoi, Peter.
Der Peter Meyer ist Inhaber vom Vinylpunkt. Er ist seit seiner Jugend leidenschaftlicher Schallplattensammler und hat mit 12 die erste Single bekommen. Ein Klassiker mit Crocodile Rock vom Elton John. Wir quatschen noch ein bisschen weiter über seine Anfänge als Schallplattensammler, bis wir es uns dann bequem fürs Interview machen.
Ich sehe, dort hinten hast du ein ruhiges Plätzchen, wie wir dort hinhocken, dass wir uns gemütlich unterhalten können. Wow, das ist das ja mega lässig hier eingerichtet. Mega viele Schallplatten. Wie viele sind es etwa?
Ja, ca. 10'000. Ich habe sie wirklich nicht zählt. Und es kommen immer mehr, gehen weg. Und jetzt habe ich gerade wieder heute eine Sammlung bekommen. Und ich schätze etwa 10'000.
6 Jahre bist du ja jetzt an der Neustadt, also seit 2017. Und ich muss sagen, man bekommt irgendwie gerade so ein bisschen einen nostalgischen Vibe, wenn man bei dir im Plattenladen reinläuft. Kaum bin ich zur Tür gekommen, kumpelt mir gerade einen Plattenspieler entgegen. Die Wände ziert von jensten Poster und Platten mit Namen von Jess Stone, Stefan Eicher und José González. Und was ich eben irgendwie auch ganz cool finde, ist die Hippie-Lavalampe von früher noch hier neben uns. Die habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Und als ich reingekommen bin, da hat mir gerade einen Duft von Räucherstäbli gepackt. Gehört da irgendwie zu einem Plattenladen dazu?
Ich habe das sehr gerne und es erinnert mich halt an die Jugendzeit zurück. Eben die Plattenladenmusik, das setzt sich mit dem zusammen. Das Patchouli, das war einfach das Parfüm, das man hatte. Räucherstäbel ist halt einfach, das ist halt aus dieser Zeit.
Dann muss man die alten Platten nicht so schmecken. Oder findest du, sie schmecken sogar gut?
Nein, teilweise schmecken sie also gar nicht gut. Ich könnte dir Beispiel zeigen, dass ich, also das ist dann wirklich grauslig. Also lieber Patchouli.
Zuerst mal noch ein bisschen etwas zu dir. Wie viele Schallplatten kannst du das sagen? Verkaufst du so in einem Monat oder einem Jahr? Oder hast du da viele Stammkunden auch?
Ja, Stammkunde hat sich jetzt entwickelt. Ja. Es ist natürlich noch schwierig zu sagen, kommt darauf an, kommt etwas Neues raus. Es hat man wieder neue Sammlungen, weil die Stammkunden kennen natürlich Sortiment. Und das muss auch immer wieder neue Sachen suchen, kaufen, Börsen oder halt Sammlungen aufkaufen. Aber von der Zahl her kann man vielleicht sagen, im Monat sind das 150, 200 Schallplatten.
Genau, Tonträger allgemein, der Verkauf ist schon mega zurückgegangen, CDs geht immer mehr bergab, Schallplatten, eben Revivals, geht wieder ob sie. Aber was liegt das? Wie kannst du dir das erklären?
Das ist natürlich, wenn du streamen, das geht wirklich in die Ohren rein und geht wieder weg. Und wenn das nicht nach 2 Sekunden Klick macht, zippst du weiter. Das machst du bei einer Schallplatte nicht. Bei einer Schallplatte setzt du dich mit der Materie auseinander, das fängt an beim Cover. Du hast etwas, wie gesagt, wenn man eine Schallplatte anschaut, man kann das in die Hand nehmen, es hat spannende Sachen drin, es ist von den Bildern her, von der Band her, was du alles halt auch im Streaming nicht hast. Streaming, das mache ich auch, das lässt man daheim mal, lässt man mal laufen, aber wenn ich Musik will hören, dann nimmt man halt auch eine CD oder eine Schallplatte in den Finger, das ist einfach, man hat etwas in der Hand.
Das ist auch ein ganz anderes Gefühl wahrscheinlich.
Auf alle Fälle. Und es ist natürlich, was man sagen, Qualität ist einfach besser.
Also glaubst du, gerade wegen der Qualität kaufen wir heute auch noch oder auch wegen mehr Schallplatten?
Sicher auch wegen der Qualität. Es ist einfach, du hast wirklich ein bewusstes Hören. Das ist halt so.
Wie würdest du das Image vielleicht von einer Schallplatte heutzutage beschreiben?
Ja, es ist halt trendy. Es ist eben, wie du sagst, ein Revival. Man möchte das wieder haben. Es gibt viele Leute, die wollen keine Taschen, die wollen mit den Schallplatten so rauslaufen und sagen, hey, ich habe eine Schallplatte gekauft. Und es gibt einige, die das einfach auch zelebrieren.
Kannst du vielleicht so einen typischen Schallplattenkäufer oder Schallplattenkäuferin beschreiben? Gibt es eigentlich so einen Stereotyp?
Lustig ist, was ich gemerkt habe, ist, wenn jüngere Kunden kommen, die Mädchen kaufen immer eine ABBA-Platte und eine Jimi Hendrix. Bei den Jungs ist Jimi Hendrix und Beatles. Und das hat ganz klar mit den Eltern zu tun, weil das sind die Eltern, also die Kinder mit den Eltern aufgewachsen und das ist einfach ihre Musik gewesen. Der ältere kommt, ich sage es ab 50, 60, der sucht ganz spezifisch noch Sachen, nicht das Mainstream. Der sucht wirklich Jazz-Sachen oder Funk-Sachen, wo es einfach nicht so viel gibt. Und das ist eben auch eine Leidenschaft. Das heisst, eben, du musst suchen. Man kann nicht einfach sagen, zeig, da ist es, sondern hey, kannst du es bestellen, schauen wir, wo wir es finden. Viele Platten haben die kleine Auflage gehabt, dass vielleicht nur 500, 600 gemacht haben. Und das steigt natürlich der Preis auch. Und das ist eigentlich dann wie eine Jagd. Man geht jagen im Netz, suchen, hey, wo findet man die. Ich habe Sachen, die ich auf Chile, auf Mexiko geliefert habe von da aus, weil einfach Kunden, die halt dann den europäischen Markt abgrasen, was gibt es da für Pressungen, weil es kommt eben darauf an, was für Pressungen sind.
Möchtest du vielleicht mal deine Lieblingsplatte zeigen? Hast du eine?
Ja, das ist noch schwierig jetzt. Lieblingsplatte, ich habe eine noch. Also, es gibt natürlich eben viele. Das sind... Aber eine von meinen Lieblingsplatten ist wirklich, das ist auch... Das ist noch meine Originalplatte. Die habe ich wirklich zu dieser Zeit gekauft. Meine, der Preis ist jetzt 150 Franken. Das ist eine Schweizer Band, das ist Tau, das ist so eine Schweizer Hardrock-Band. Man sagt auch eigentlich, das war die erste richtige Schweizer Hardrock-Band. Und ich habe die wirklich zu dieser Zeit, das ist in den 70er Jahren, habe ich die noch live gesehen. Da bin ich vielleicht 15 gesehen und das ist natürlich auch Bezug zu das. Und das ist auch viel, wenn du am Konzert bist, du hast einfach einen anderen Bezug zur Musik. Also wenn du jetzt einfach eine Platte nimmst und das nicht gesehen hast, aber wenn du die Band einmal siehst, auf der Bühne stehen und weißt, hey, das haben die dort auch so gespielt und so. Und das ist einfach der Bezug, was halt vielleicht heute weniger ist. Obwohl, es gibt ja heute wieder sehr viele Konzerte, überall. Manchmal fast zu viel.
Aber du verkaufst jetzt die Platte, obwohl du eben den Bezug hast?
Ja, natürlich, weil mitnehmen kann ich sie nicht. Irgendwann ist der Tag da und muss sagen, du, was, ich sag, böse, was macht meine Frau mit dem Ganzen? Die geht zu Fut.
Hat sie nicht so freut, dass du so viele Platten hast?
Darum bin ich ja da. Nein, natürlich, sie weiss, das ist mein Hobby. Andere haben Töff-Fahren oder Autofahren und mein Hobby war halt immer Musik.
Also das heisst, du kommst eigentlich vom Kanton Schweiz?
Genau.
Fahrst jeden Tag hier an, wenn du offen bist?
Genau. Aber das ist für mich, das ist wie wenn du in eine andere Welt fährst. Eben, du weißt, du bist drin, du hast cooles, den ganzen Tag läuft gute Musik, du kannst die Musik hören, die du willst. Schaffhausen muss ich ganz, es ist eine ganz, ganz tolle Stadt, vor allem eine musikalische Stadt. Also es hat sehr viele Leute hier, die ich auch sehr gute Freundschaften jetzt schon habe in diesen 5 oder 6 Jahren, die ich hier bin. Durch den Laden, durch die Musik, also wir gehen zusammen an Konzerte, wir sind schon in London zusammen gewesen. Was ich jetzt muss sagen, im Wohnort nie passiert wäre. Wir wohnen dort halt einfach. Aber da haben wir wirklich jetzt Freundschaften gefunden. Und das finde ich spannend. Das ist lässig.
Sind Schaffhausen denn auch angefressene Schallplattenkonsumenten?
Gut, das gibt es überall. Aber Schaffhausen ist jetzt schon extrem. Es ist halt einfach, es ist überschaubar. Hat aber eine tolle Musikszene selber. Also es gibt gute, coole, lässige Band. Menking ist zum Beispiel eine. Und wenn die halt hier durchlaufen, sie winken und kommen rein. Und das ist einfach der Zusammenhang, den du hast, merkst du einfach hier extrem.
Wie siehst du die Zukunft der Schallplatte? Stirbt irgendwann wieder raus oder meinst du, kommt noch mehr?
Ich denke, es wird langsam steigen. Es ist nicht so wie jetzt eben in anderen Ländern, Amerika oder in England und so. Und der Schweizer Markt ist abgedeckt. Aber auch jetzt wieder Bands bringen immer wieder Schallplatten aus. Also das ist halt schon auch für Band wichtig und so. Und das sind viele Bands, auch alte Bands, bringen das raus.
Also das heisst, oder würdest du sagen, quasi Schallplatten, da kommt ja wieder, die Leute haben wirklich Interesse, sogar Major-Labels greifen zu auf und Musiker, die bringen, wie wir sehen, Minking selber Schallplatten raus. Wie siehst du das bei CDs und Kassetten? Geht überhaupt, könnte das auch noch kommen, oder ist das tot?
Also CD ist nicht tot. Vor allem in der Schweiz ist es so, es ist noch lustig, in der Schweiz durch die Hörbücher, also die Hör-CDs, ist der Markt relativ recht gross. Ich habe es gerade heute in einem Heftchen gelesen, so dass Schweizer die Hörbücher kommt jetzt eben auch Spotify. Da ist eigentlich Geschichte über Streaming drin. Und jetzt Spotify fängt jetzt auch an, die wollen jetzt einfach grösser und noch grösser werden. Und die fangen jetzt auch die Hörbücher oder die Hör-CDs, bei ihnen haben sie am Anfang nicht gehabt. Und das könnte natürlich sein, dass das dann der Markt ein bisschen ist. Kassetten, kann ich als Beispiel sagen, letztes Jahr hat Sony Deutschland für, glaube 400'000 Kassetten produzieren, die drei Fragezeichen. Also auch der Markt ist noch da. Natürlich nicht mehr, auch nicht, wie es mal gesehen ist. Aber auch das, und die Schweiz ist eben die Firma, in dem Neuhof, das ist die einzige noch europaweit, die Kassetten herstellt. Also die machen Kassetten, CD und eben jetzt Vinyl.
Also würdest du sagen, diese Produkte können sich mehr einfach in Nischenprodukte verwandeln?
Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Aber ich denke, das Vinyl wird sicher noch leicht steigen, die CD wird stagnieren, die Kassetten wird auch, das ist ein Nischenprodukt. Kassetten ist ein Nischenprodukt. Aber auch hier gibt es wieder Band, die einfach die Kassetten rausgeben, gleichzeitig noch.
Und Bands sind gerade ein gutes Stichwort. Um die geht es nämlich morgen Abend ab der 8. unserer zweiten Folge bei Banal Digital hier auf Radio Monot. Ich habe mich nämlich gefragt, wie verdienen die Künstlerinnen und Künstler heutzutage eigentlich noch am besten Geld mit Musik? Was ist so eine typische Gage in der Schweiz und wie steht es eigentlich um den Wert der Musik? Wir klären es morgen Abend ab der 8. auf Radio Monot und Streamingdienst wie Spotify und Apple Music zum Nachlosen. Am Mikrofon jetzt verabschiedet sich Alina Zola. Danke vielmals fürs Zuhören und ganz einen schönen Abend wünsche ich.